Bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Einige von euch haben es schon gesehen. Wir haben es in unseren sozialen Medien und Kanälen geteilt. Wir möchten gerne euch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und damit wollen wir etwas mehr in den Dialog kommen. Fragen, die euch in eurem täglichen Arbeiten beschäftigen, die in irgendeiner Form im New Work Kontext stehen, egal ob es euch persönlich betrifft, euren Zugang zur Arbeit, eure Fragen, die ihr habt, die ihr euch stellt oder ob es operative Themen sind in eurem Job, in euren Unternehmen. Wir sind offen für alles. Wenn wir mal eine Frage nicht beantworten können, werden wir vielleicht auch mal Experten dazu holen oder wir werden sagen, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber stell dir mal die und die Frage oder guck mal da und da. Wir haben nicht den Anspruch, alles zu wissen, sondern wir haben nur den Anspruch, euch vielleicht eine Tür zu öffnen, durch die ihr dann durchgehen könnt, euch eine Anregung zu geben. Und das wollen wir mal probieren.
Genau, und das kann, wie gesagt, Digitalisierung auch betreffen oder Leadership im Kontext New Work. Und wir werden auch auf unsere Ressourcen bei mir im Team zurückgreifen, bei Blackboard. Das heißt, wir werden total offen teilen, auch wenn es eben internes Wissen ist, weil wir sagen, wir machen es auf YouTube sowieso häufig und das kam gut an und jetzt haben wir gedacht, es ist ein gelerntes Podcast-Format. Insofern bekommt ihr jetzt einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen die Antworten auf eure Fragen.
Frag on the way to new work.
Und die Domain ist frag. Und dann unsere Kurzdomain otwtnw.de. Frag on the way to new work, abgekürzt.
Warum ist es diesmal .de und nicht .com?
Die ist .de.
Okay, die kurze ist .de, die lange ist .com.
Bei der langen .com und .de.
Okay, let's did it.
Yes. Gut.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne Christoph Magnussen, der im Wohnmobil unterwegs ist, nach Berlin, dort eine Keynote hält, dann weiter nach München fährt, wo wir beide uns am Sonntag dann treffen, um, ja, ich glaube, 6 bis 8 weitere Folgen aufzunehmen. Wir sind bei der Bits and Pretzels, einer ganz tollen Konferenz. Aber das ist nicht unser Thema heute, denn wir sind heute zu Gast im OMR-Studio. Ich bin hier zusammen mit meiner Frau
Cesar Trautmann.
Genau, die kennen einige Hörerinnen und Hörer schon. Die hat schon 2 Folgen gemacht in meiner Vertretung. Und in einer Folge hat sie Christoph und mich interviewt. Und wir freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast. Und Cesar, ich bitte dich, unseren Gast vorzustellen.
Das mache ich sehr gerne. Also vielen Dank erstmal, dass ich heute wieder dabei sein darf. Und ich freue mich riesig, freue mich schon seit Tagen, weil wir haben heute Professor Barbara von Maibohm bei uns und ich kenne dich schon ein bisschen länger, ein paar Jahre. Ich habe dich das erste Mal gesehen auf einer der vielen Konferenzen, die du ins Leben gerufen hast. Und das war in dem Fall Aussöhnen mit Deutschland.
Oh, ja.
Und das hat mich sehr berührt und es ging dann weiter. Ich habe eine 3-jährige Ausbildung bei dir gemacht zum spirituellen Coaching oder Coach. Und das hat mich gleichermaßen berührt und bewegt und weitergebracht. Und ich fand einfach, dass du sehr, sehr gut passt in dieses Format On the Way to New Work und was da alles so drin ist. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute kommst und gekommen bist und hier mit uns sitzt. Und ich gebe damit an dich ab mit der ersten Frage, die in jeder Folge ganz zuverlässig kommt. Wie bist du zu der geworden, die du heute bist?
Oh je. Keine einfache Frage. Also ich glaube, wichtig in meinem Fall ist, in welche Familie ich hineingeboren bin, ist klar. Ich habe immer gesagt, an meiner Wiege standen ein Thron und ein Altar. Der eine Großvater, also ich bin aufgewachsen sozusagen mit 2 sehr mächtigen Großvätern. Die Eltern waren ja gerade aus dem Krieg. Kriegsgeneration. Und die Großväter repräsentierten eben Thron und Altar. Und der eine war das, was man heute einen evangelischen Bischof nennen würde. Und der andere war ehemals das, was man heute einen Ministerpräsidenten nennen würde. Und war sehr Hohenzollern orientiert. So, und diese Spannung zwischen Macht auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite, die hat mich irgendwie geprägt und ich habe irgendwann begriffen, dass das sehr viel mit mir und meinem Thema zu tun hat und dass ich da irgendwie in meinem Leben mit umgehen muss. Und die Konferenz, die du gerade eben erwähnt hast, Aussöhnen mit Deutschland, das war, wenn man so will, wahrscheinlich eine meiner schwierigsten Übungen, die ich je gemacht habe. Ich war Professorin für Politikwissenschaft und Kommunikation und Medien und habe irgendwann die Universität verlassen, weil ich auch den spirituellen und den psychotherapeutischen Weg gehen wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss diese beiden Enden wieder miteinander verbinden. Und das war diese Konferenz. Und das war eine echte Herausforderung.
Das glaube ich.
Bevor wir vielleicht auf die auch eingehen, denn ich finde das Thema wichtig und es hat uns beide auch in vielen Gesprächen beschäftigt. Und Cesar, du hast auch, ja, weil ich ja aus einer Soldatenfamilie komme, mit zwei Großvätern, die beide im Krieg waren. Und du mir oft gesagt hast, Michael, ich glaube, du verdrängst das Thema so ein bisschen oder idealisierst es. Oder mein einer Großvater war über 12 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Und meine Mutter ist quasi die ersten Jahre ohne Vater groß geworden. Aber da kommen wir dann später drauf. Mich würde nochmal interessieren, dein Weg zur Hochschulprofessorin. Wie hast du das gemacht? Warum hast du es gemacht? Ist ja in deiner Generation doch noch deutlich männlicher gewesen, als es heute ist. Wie ist es dir ergangen? Und wie alt warst du, als du den Weg quasi dort rausgesucht hast? Was ja sehr wenige machen, weil so eine Professoren Emeritierung oder Pension ist ja gut, ne?
Also man ist eine sichere Bank.
Du bist ja nicht rausgetrieben worden, hast entschieden. Die Geschichte wird mich auch interessieren.
Ja, also ich bin Jahrgang 47. Das heißt, ich bin sozusagen eine späte 68erin und habe damals meinen Ex-Mann kennengelernt, der ein strammer Sozi war. Und ich kam ja nun aus einem sehr behüteten aristokratischen Elternhaus und mich hat es total fasziniert, anders zu denken und einen neuen Blick auf mich zu werfen und auch durch die Begegnung mit ihm wieder anzuschließen an diesen religiösen, frommen Anteil, den ich ja nun auch irgendwie mitgekriegt hatte. Und in der Beziehung mit ihm habe ich meinen Geist geschult, kräftig geschult und war eine unglaublich fleißige Forscherin. Mit dem Ergebnis, dass ich dann auch richtig Erfolg hatte. Also ich wurde Heisenberg-Stipendiatin, was so eine sehr, sehr hohe Auszeichnung ist, und kriegte dann die Professur. Aber gleichzeitig in dem Moment, wo ich in diese Institution, Universität reinkam, hatte ich das Gefühl, das ist mir zu eng. Und das hat mich dann die nächsten Jahre weiter verfolgt. Und zwar zu eng, weil eben so viel jenseits des Mentalen abgeschnitten ist. Also Intuition, Gefühl. Also die Universität ist ja, und damals noch mehr als heute, ein Konkurrenzhaufen. Also heute kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber jedenfalls, es ist eine sehr von Konkurrenz geprägte Institution und ich war damals mit dem Thema unterwegs, was eigentlich Kommunikation gelingen lässt. Und dann bin ich so auf die verschiedensten Kriterien gekommen und angesichts der neuen technischen Entwicklung auch mit vielen Besorgnissen unterwegs gewesen. Und ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt irgendetwas. Ich habe noch nicht begriffen, was wirklich Kommunikation gelingen lässt. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, da gibt es einen Missing Link und das ist die Liebe. So.
Also rauskommen und aus dem Gehirn.
Aus dem Mentalen jedenfalls. Und die Liebe spielte damals, also jenseits von der verwalteten Religion oder so, spielte sie eigentlich in der Wissenschaft keine Rolle, also selbst in der Psychologie. Da zu begreifen, dass da etwas ist, was man nur sehr schwer in Worte fassen kann, was sehr facettenreich ist und was unverzichtbar ist, wenn Kommunikation gelingen soll, das war so ein weiterer Anstoß dafür, dass ich gesagt habe, also hier greife ich zu kurz. Mit mir als Mensch kann ich nicht mich wirklich entfalten und deswegen möchte ich diese Institution verlassen und wieder breiter angelegt unterwegs sein.
Wann war das?
Also die Universität endgültig verlassen habe ich 2004. Mhm. Und wie ich dann immer gesagt habe, ich bin in die freie Wildbahn gegangen. Ich hatte ja.
Du hast vorher keinen Plan, was dann kommt. Und du hast erstmal, ich mache jetzt was anderes oder hattest du schon?
Na, ich hatte angefangen, also während der Universitätszeit hatte ich angefangen, ein kleines Beratungsinstitut, also Communio, das ich ja heute noch habe. Heute heißt es Communio Institut für Führungskunst. damals hieß es in der ersten Phase Institut für Kommunikations- und Kooperationsberatung, nein, davor sogar Kommunikationskonfliktberatung.
Alles gute Titel, weil alles Themen sind, die wirklich einen Markt haben, ja.
So, und damit hatte ich angefangen und halbtags, weil ich habe gesagt, ich kann nicht eine volle Professur haben und dann nebenher, also halbtags, und dann irgendwann war klar, jetzt muss ich ganz raus.
Und wurdest du verstanden an der Uni?
Also es gab zwei Arten von Reaktionen. Die einen sagten, oh, das würde ich auch gerne machen. Wahnsinnig. Also diese Sehnsucht eigentlich aus diesem Rad rauszugehen. Und die anderen haben gesagt, verstehe ich eigentlich nicht. Ja. Und einige haben gesagt, eigentlich Leute wie du müssen in der Universität bleiben, so, damit die Universität sich verändert. Das hat mir dann auch ein schlechtes Gewissen gemacht, aber irgendwie war der Drang stärker.
Das Wort Liebe im Zusammenhang mit Führung und auch im Zusammenhang mit Psychologie ist, wie du ja gerade beschrieben hast, neu. Also ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen mit Organisationspsychologie beschäftigt und dann eigentlich festgestellt, dass Psychologie in den letzten Jahrhunderten oder im letzten Jahrhundert im Wesentlichen ja eine Wissenschaft war, die sich mit Krankheiten auseinandergesetzt hat und eigentlich erst so zumindest habe ich das gelesen, ab den 80er, 90er Jahren die Kraft, die in diesen Themen steckt, Menschen einfach stärker durch Psychologie zu machen, die keine Krankheit haben, sondern die vielleicht ganz normal sind, vielleicht mal ein bisschen traurig, mal ein bisschen fröhlich, aber spielt das eine Rolle auch in deiner Arbeit, dass du sagst, Liebe ist ein Turbo, um als Mensch zu wachsen, um sich zu verbinden. Wie würdest du dieses beschreiben?
Also Liebe hat ja wahnsinnig viele Facetten. Ja. Aber sagen wir so, meine Überzeugung ist, wir sind in der Essenz Liebe, jeder von uns. So, es gibt so etwas, eine Essenz in uns, die einfach da ist, also selbst in den dunkelsten Gestalten. Und die Frage ist, wie weit wir den Mut haben, dazu Ja zu sagen und dieses dann auch auszudrücken. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die das nicht honoriert oder die dafür keinen wirklichen Sensus hat, ist das sehr schwierig. Ich erinnere mich daran, wie ich eine internationale Konferenz hatte mit den USA, wo ich von deutscher Seite gefragt wurde, also Online-Konferenz, wo ich gefragt wurde, ob ich teilnehmen könnte. Und da habe ich gesagt, ich kann nur teilnehmen, wenn ich über Liebe reden darf. Und ich hatte eine so unbeschreibliche Angst. Also das war wie ein Coming-out, dass man im wissenschaftlichen Diskurs über Liebe redet. Und heute ist es anders. Also wir sind 20 Jahre weiter und ich finde, es gibt einen großartigen Aufbruch in Richtung auf mehr als nur das Mentale, also mehr als nur das Denken. Insofern arbeiten wir alle an diesem Prozess mit allen Irrungen und Wirrungen, die da mit einhergehen. Aber Liebe ist die Kraft, die uns hilft, uns zu entfalten, ganz ohne Frage, also unsere Potenziale zu entfalten. Und wenn wir zum Beispiel in der Arbeit, das ist ja euer Thema hier, wenn man in der Arbeit erfolgreich sein will, sollte man sie lieben. Es gibt diese wunderbare Formulierung, work is love in action.
Das ist sehr schön, das ist ähnlich wie Steve Jobs mit dem do what you love and love what you do. Also, yeah. Versuchen wir beide unseren Kindern mitzugeben oder haben wir versucht, die mitzugeben, macht nicht irgendwas, um irgendwem zu gefallen, sondern macht das, was ihr liebt, dann müsst ihr nie wieder arbeiten. Das ist
Ja.
Wenn wir mal vielleicht, bevor wir auf die Konferenz kommen, auf der ihr euch kennengelernt habt, mal auf dieses Thema Führungskunst kommen. Wir kommen vielleicht auch noch auf die aktuellen Führer der Welt, die da eine besondere Interpretation von dem Wort Kunst vielleicht haben. Wo siehst du oder wo hast du die Defizite in der Führung genau gesehen? Was ist dir aufgefallen? Und welchen Aspekt kann Liebe da spielen?
Also für mich ist Führungskunst, hat ganz viel damit zu tun, dass ich eine Balance zwischen unterschiedlichen Kräften in mir, in meiner Organisation, in der Gesellschaft finde. Und immer dann, wenn etwas sehr aus der Balance gerät, dann fängt es an, problematisch zu werden. Also um ein Beispiel zu geben, Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen. Ja, wenn jemand sehr auf dem Kontrolltrip ist und als Kontrolletti unterwegs ist und nicht die Fähigkeit hat zu vertrauen, was übrigens ein Aspekt hier auch von Liebe ist, ne? Vertrauen ist ein Aspekt von Liebe, dann sind die Menschen nicht in der Lage, ihr Bestes zu geben. Und ziehen sich innerlich zurück, also gehen in einen inneren Widerstand. Es sei denn, sie sind nun Menschen, die eine ausgesprochene Kontrollpersönlichkeit brauchen. Das gibt es ja auch. Also es gibt Mitarbeiter, die Kontrollettis brauchen, weil sie sonst gar nicht unterwegs sein können. Aber vom Grundsatz her braucht es eine gute Balance zwischen unterschiedlichen Kräften. So. Und diese Balance ist nie festgeschrieben, sondern sie muss sozusagen auf die Herausforderung, auf die Situation reagieren. Mhm. Und gute Führung heißt, dass ich nenne das ein Spiel mit polaren Kräften, situations- und anlassbezogen hinbekomme. Und dazu muss ich in mir als Führungskraft, als Führungsperson gelernt haben, damit einigermaßen gut umzugehen.
Das muss ich auch vorher erstmal erkannt haben,
ja,
dass es da irgendwie Bedarf gibt und dass das alles auch mit mir zu tun hat.
Absolut. Also ich meine, zur Führungskunst gehört immer, dass ich einen Blick auf mich selbst habe und mir bewusst bin, wie ich mich, das ist einer meiner Slogans, wie ich mich führe, so führe ich andere. Mhm. Meine Werte teilen sich immer bewusst oder unbewusst mit.
Mhm. Sie hat mir erzählt, dass auch in dem Programm, diesem dreijährigen Programm, das Thema Selbstführung eine große Rolle gespielt hat, auch in dem Zusammenhang damit achtsame Selbstführung. Vielleicht könnt ihr dieses Thema Selbstführung auch nochmal, vielleicht auch ihr beide, mal erläutern, was da so eure Erkenntnisse sind. Wie fange ich an? Also ich denke mal, wenn ich dieses Michael Jackson-Lied höre, I'm starting with a man in the mirror, das ist immer das Lied, wo ich immer anfange, über mich selber nachzudenken und mich zu reflektieren. Das ist so ein Trigger. Aber ich glaube, ich tue es auch noch viel zu wenig. Wir alle tun es zu wenig. Wie fängt man an, sich selbst zu führen?
Willst du anfangen?
Ich muss natürlich ein bisschen lachen, dass du dich erst im Spiegel sehen willst, um dann zu gucken, wer da vielleicht ist.
Können wir das nochmal schneiden?
Naja, aber es ist eben auch irrsinnig schwierig, mit sich manchmal zu sein oder die Untiefen in sich oder die Tiefen manchmal zu finden. Und ja, ich glaube, der erste Schritt ist der wichtigste und es kann auch nur ein Mäuseschritt sein in die eigene Richtung. Und das ist jetzt global ein bisschen, aber dieses, wo komme ich her, wie bin ich groß geworden, was habe ich für Einflüsse gehabt, und das finde ich eben sehr spannend bei dir auch, Barbara, wie du das miteinander verbindest und wie das so deinen ganzen Lebensweg durchzieht.
Okay, aber das ist, wenn man so will, die große Schleife. Es gibt ja eine viel konkretere und direktere, und das ist die Reaktion meines Gegenübers auf mich. Ja? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich war früher, bevor ich an der Universität war, war ich in der Auftragsforschung. Und das heißt, da war sehr toughes Arbeiten. Ich konnte zwei Sekretärinnen locker voll beschäftigen, plus die Mitarbeiter. Also ich war wirklich gewöhnt, sehr tough zu arbeiten. Und dann kam ich an die Uni und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier für ein Haufen? Und dann erinnere ich mich an eine Sitzung, da hatten zwei Leute vorbereitet einen Text, den ich geschrieben hatte, publiziert hatte. Waren mehrfach zu mir in die Sprechstunde gekommen, wollten es wirklich gut machen, also wollten es richtig gut machen. Und dann berichteten sie in der Sitzung und ich habe gedacht, mir fallen die Ohren ab, weil ich mich schlicht und ergreifend verballhornt fühlte, also nicht wirklich wiedergegeben fühlte. Und habe sehr irritiert reagiert. Sehr irritiert. Und dann streckte eine Studentin die Hand, die mir schon vorher aufgefallen war, weil sie sehr ungewöhnliche Fragen stellte. Und die sagte, warum sind Sie so wütend? Und ich, also wieder nochmal geplatzt. Und dann sagte sie nochmal, warum sind Sie so wütend? Und das war so entwaffnend, dass es war, wie wenn man an einen Luftballon anpiekst und bei mir war die Luft raus. Das heißt, ich hatte einen ziemlich drastischen Spiegel vorgehalten bekommen. Und ich habe viel nachgearbeitet mit den beiden Studenten, die dieses Referat vorbereitet hatten, um da die Wogen wieder zu glätten. Und ich habe gemerkt, wie streng ich bin. So. Also, wenn wir achten auf die Reaktion unseres Umfeldes, können wir sehr viel über uns selbst erfahren. Und es gibt ja diese berühmte Sache, wenn man mit dem Zeigefinger auf jemand anders zeigt, können alle, die jetzt gerade zuhören, mal machen, zeigen immer drei Finger auf, auf einen selbst. Und in den Selbsterfahrungsgruppen lernt man dann, ne, dass man, wenn man den anderen kritisiert und sagt, du bist der Böse und du hast alles verursacht und du und alleine du, dass das ganz viel mit einem selbst zu tun hat. Heute weiß man ja auch, gewaltfreie Kommunikation vermeidet Du-Botschaften. Also, der kurze Weg ist einfach zu gucken, wie die Reaktion auf einen ist.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite leben wir ja auch immer noch in einer Welt, die sehr viel Maske hat und sehr viel so und so bin ich erzogen und so habe ich mich zu benehmen. Ja. So, das heißt, man muss ja auch die Orte oder die Menschen suchen, die einem das spiegeln, was sie fühlen und das auch noch aussprechen. Das sind ja wirklich größere Aufgaben.
Ja, nur da würde ich sagen, also mit zunehmender Intuition kann man unterscheiden, ob jemand eine Maske hat oder nicht.
Ja.
Ja? Und also Irrtümer immer vorbehalten, aber das Gespür für das Gegenüber wächst, wenn man eben nicht nur kognitiv unterwegs ist, sondern die Intuition schult.
Das stimmt.
Ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich habe, als wir mit dem Projekt angefangen haben, mit dem Podcast, sehr viel natürlich auch gelesen, lese auch immer noch viel. Und Peter Drucker, so einer der bedeutendsten Management-Theoretiker, die es gab, der hat eben aktiv dazu aufgerufen, dass man gesagt hat, frag einfach auch die Leute. Frag, wie wirke ich? Du hast gerade in dem Meeting gesessen, hast nichts gesagt. Habe ich dich nicht zu Wort kommen lassen? Gib mir mal ein ehrliches Feedback, wo du mich siehst. Und ich glaube, wenn man Offenheit signalisiert, Verbundenheit signalisiert und zeigt, dass auch Kritik okay ist, dann kriegt man dieses Feedback. Und ich habe selber gemerkt, ich habe immer gedacht, ich bin so ein ganz toller Chef und ich bin doch so nett mit allen, aber ich habe dieses Nettsein verwechselt mit ehrlich und offen und gerade sein. Und ich habe irgendwann mal frustriert einen jungen Kollegen, der über 10 Jahre mit mir zusammengearbeitet hat, dann gesagt, ihr könnt mir doch alles sagen. Also warum kriege ich dieses Feedback nicht? Und dann hat er gesagt, Michael, weißt du, wenn wir irgendwie auch nur ein Thema da kritisieren, wie du Digitalisierung verstehst, dann gehst du sowieso immer ab wie so ein Zäpfchen. Habe ich auch gedacht, scheiße, ja, das stimmt. Ich bin immer sofort im beleidigten Modus, im Ich-bin-angegriffen-Modus. Und ich glaube, die Erkenntnis, also ich glaube, man muss erstmal eine Bereitschaft entwickeln. Ich will wirklich wissen, wo ich stehe und was ich mache. Und auch aushalten, dass man dann vielleicht auch ein ganz anderes Bild gespiegelt kriegt als das Wunschbild, was man selber von sich hat.
Also dieser Punkt, man muss in der Lage sein, das auszuhalten, ne? Der ist absolut zentral. Das heißt, ich brauche irgendwo ein gutes Verhältnis zu mir selbst. Und das heißt, dass ich weiß, ich mache Fehler wie jeder andere auch. Und der andere macht auch Fehler. So. Und ich fange nicht an, das Damoklesschwert gleich zu zücken und zu sagen, du bist schlecht und ich bin gut, oder in diese Verteidigungshaltung zu gehen, also dieses Nein-Aber, ja, und dann loszulegen. Deswegen ist so wichtig, dass man eine dialogische Haltung entwickelt. Ich muss aber eine Sache dazu sagen, also Kritikfähigkeit und Kritikoffenheit ist zentral, aber es gibt auch Situationen, ich habe gerade im Moment so eine wieder am Schlawickel, es gibt manchmal auch Situationen, wo man tatsächlich einen Stopp setzen muss.
Mhm.
So, also wo ein Gegenüber eine Grenze unzulässig und unangemessen überschreitet und dann ganz klar einen Stopp setzen muss.
Magst du uns da ein Beispiel geben? Vielleicht nicht das Aktuelle, aber irgendeins.
Ich gehe jetzt mal in die Tierwelt. Ich glaube, das ist jetzt unverfänglicher. Also ich habe, also das aktuelle menschliche Beispiel bringe ich jetzt nicht. Aber ich habe auch ein aktuelles Beispiel aus der Tierwelt. Ich habe einen Tierschutzhund übernommen oder wollte ihn übernehmen, der eine schwierige Bindungsgeschichte hinter sich hat. Und diesem Hund zu begegnen, verlangte von mir sowohl die Fähigkeit, ihm ganz klare Grenzen zu setzen, etwas, was man als Eltern bei Kindern ja auch machen muss, wie aber auch ihm ganz viel Liebe zu geben. So. Nun habe ich nicht unbedingt eine Hundeführungserfahrung. Ich habe zwar mal einen Hund gehabt, aber da bin ich nicht wirklich fit drin. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich ihm die Liebe geben kann, aber bei den Grenzen, wenn er anfängt, aggressiv zu werden, ich mit Angst reagiere oder in der Gefahr bin, mit Angst zu reagieren. Und da habe ich sehr lange gekämpft, weil ich natürlich an der Stelle sehr deutlich mitgekriegt habe, wie mein Verhältnis von Klarheit und Führung auf der einen Seite und Liebe vermitteln auf der anderen Seite nicht in dem Wechselspiel aktiv war, dass der Hund sich so sicher fühlte, dass er voll und ganz vertrauen konnte.
Schönes Beispiel.
So, ja. Mit anderen Worten, ich musste ihn wieder abgeben. Habe gemerkt, an dieser Stelle muss ich weiter lernen. Also, und bei Menschen ist es nicht anders.
Genau, das war mir jetzt auch wichtig, indem man muss eben sehr viel Geduld haben. Ja. Also das war ein tolles Beispiel, dass es nur mit Geduld geht. Und da kann einem keiner vorher sagen, das ist übrigens in 3 Tagen gelöst oder in 3 Wochen steht ihr da und da. Bei einem Tierschutzhund sowieso nicht und bei Menschen auch nicht.
Ja. Und Geduld ist natürlich wieder eine Frage von Liebesfähigkeit, aber nicht Liebesfähigkeit, um sich sozusagen schutzlos zu machen. Mhm. Und das wäre bei dem Hund die Gefahr gewesen, sich schutzlos zu machen, sondern mit einem guten Selbstvertrauen, Selbstschutz trotzdem in der Liebe zu bleiben.
Genau.
Und das ist, ich meine, da kann man hingehen, wohin man will, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, Eltern, Kinder, Lehrer, Schüler, Paare untereinander, Chef, Mitarbeiter, Nationen, ja? Also Verhältnis von Nationen, also weites Feld.
Weites Feld, genau. Ich habe auch unseren Söhnen rechtzeitig gesagt, dass dass ich sie dann in Anführungszeichen rauswerfe, wenn sie fertig sind mit der Schule. Und dann richten sie immer auf, oh Mama, du bist so gemein und so weiter. Und dann sagte ich immer, nee, ich mache das dann aus Liebe.
Ja.
Weil ich weiß, dass ihr dann so weit seid.
Ja.
Und deswegen seid ihr dann...
Wir wollen es aber nicht verschweigen, dass du trotzdem Rotz und Wasser geheult hast.
Naja, das gehört auch dazu. Genau. Das ist ja auch die Liebe.
Genau. Also so habe ich auch Rotz und Wasser geheult, als ich mich jetzt von diesem Hund, den ich sehr geliebt habe oder sehr liebe, trennen musste.
Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht. Es geht diesmal um Fintechs, Insurtechs, Robo-Advisor, Kryptowährungen. Die gesamte Finanzbranche ist im Umbruch und die wichtigsten Köpfe der neuen Finanzwelt sind jetzt regelmäßig im Finance Forward Podcast zu Gast. Und dahinter steckt, also hinter Finance Forward steckt, die Medienmarke von OMR. Kennt ihr schon, die Kollegen, die auch unseren Podcast machen. Zusammen mit den Kollegen vom Wirtschaftsmagazin Kapital in Berlin. Insofern hört gerne mal rein, was der Finance Forward Podcast zu bieten hat. Und wir freuen uns auf euer Feedback, beziehungsweise, wenn ich sage, wir, das Team von OMR, mit dem wir auch zusammenarbeiten, die Jungs, mit denen wir regelmäßig schreiben und sprechen. Insofern hört mal rein, Finance Forward, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin jetzt nicht der Experte für Spiritualität. Cesar wird gleich mit Lachen zusammenbrechen. Aber für mich ist das Wort Liebe zentraler Bestandteil von Spiritualität. Dennoch glaube ich, wir haben also eine sehr, sehr aufgeweckte Zuhörerschaft, die sehr viel sich mit diesen Themen beschäftigt. Aber ich glaube, es gibt sicherlich einige, die den Begriff Spiritualität für sich noch nicht so geklärt entdeckt haben. Für einige wirkt das vielleicht auch abschreckend. Erklärt uns doch nochmal, was genau ihr unter Spiritualität versteht.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. So wie Liebe sehr facettenreich ist, ist Spiritualität sehr facettenreich, je nachdem, wo man in seiner Bewusstseinsentwicklung und in seiner emotionalen Entwicklung ist. Es gibt eine wunderbare Kurzformulierung, ich glaube, sie stammt von Byron Katie, die sagt, man muss nicht spirituell sein, man muss nur ehrlich sein. Und ehrlich sein ist schon ziemlich schwierig. So, ehrlich mit sich, ehrlich mit dem, was dem Leben Sinn gibt, ehrlich mit dem, wie ich arbeite, ehrlich mit meinen Beziehungspartnern. Also das ist schon eine riesengroße Aufgabe. Und Ehrlichkeit heißt bis zu einem gewissen Grade, dass ich mich von diesen ganzen Illusionen über mich selbst und über andere befreie. So, also zum Beispiel die Illusion, ich bin die große Liebende. weit gefehlt. Oder die Illusion, ich bin, ich weiß, wo es lang geht. Das wäre mehr die Allmachtsfantasie. Ja. Oder ich bin derjenige, der das Recht hat, immer das letzte Wort zu haben und so weiter und so weiter. Oder ich darf die anderen kritisieren oder ich darf die anderen ausbeuten oder was auch immer. Also diese ganzen Schattenaspekte zu erkennen in sich und mal kräftig zu putzen. So, und das ist eine der wichtigen Voraussetzungen. Und das zu tun in dem Wissen, dass der Schatten nie weg ist. Also wir sind nicht vollkommen. Wir sind auf der höchsten Ebene, in der Essenz vollkommen, sagt die spirituellen Traditionen. Aber wir sind als Menschen nicht vollkommen. So in unserem Tun, in unserem Denken, in unserem Fühlen. Und das zu erkennen und da in ein Stück Bescheidenheit und Demut und Augenhöhe mit anderen zu kommen, das ist schon ein ordentliches Paket, wenn man damit unterwegs sein will. Ja.
Für viele Menschen ist ja, die sich mit Spiritualität beschäftigen, Spiritualität tritt an Stelle von dem, was früher Religion war. Ich würde aber sagen, es ist auch eine Schnittmenge. Wie ist das bei dir? Wie grenzt du das ab?
Ja, also ich sage, Religionen sind Wege zu Gott. Also Gott ist eine Metapher. Ne? Mhm. Gott ist in allen Kulturen hat es unterschiedliche Namen. Aber also Religionen sind unterschiedliche Wege zu Gott. Das heißt, sie grenzen sich gegeneinander ab. So. Aber letztlich, in den großen Religionen gibt es immer etwas, wo es nicht mehr um Abgrenzung, sondern um Überschreiten geht. Das sind die mystischen Traditionen in den unterschiedlichen Religionen. Also die christliche Mystik, Meister Eckhart, oder der Sufismus im Islam, oder die Kabbala im Judentum. Da geht es nicht mehr um Ausgrenzung, sondern es geht um Einbeziehung. So, und so wie man Religion wahrscheinlich braucht, um einzuüben in so Moral und Tugend, so braucht man letztlich, und das heute mehr noch als je, den Weg zur Spiritualität, weil inzwischen begegnen sich ja alle Religionen überall und wir müssen lernen, miteinander auszukommen und uns nicht wechselseitig die Köpfe einzuschlagen.
Gab es da zu dem Thema Spiritualität auch Raum in der Familie, aus der du gekommen bist? Du hast ja von diesen relativ großen Gegensätzen berichtet. Oder ist das was, was du wirklich für dich...
Also meine Mutter hatte, wie sie immer sagte, so eine Art frommen Kinderglauben. Mhm. Also irgendetwas, was sie nicht in Frage stellte. Sie wurde eine sehr wichtige Frau im kirchlichen Raum. Also sie wurde Präsidentin der Konferenz kirchlicher Werke und Verbände, erste Frau, also war eine große Frau in einem kirchlichen Raum, aber hatte so eine Art frommes Nicht-in-Frage-Stellen von Glauben. Mein Vater war so Presbyter diese, aber eigentlich für mich, ich bin irgendwann in den 70er, 80er Jahren bin ich aus der Kirche ausgetreten, habe aber immer für die Kirche gearbeitet. So. Ich war immer in irgendwelchen Gremien, hab gesagt, ich bin nicht mehr Kirchenmitglied, aber wenn ihr wollt, mache ich mit. Und dann irgendwann gab es eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, es ist so ein bisschen wieder wie in die Steckdose gesteckt werden. Also ich habe die Worte meiner Kindheit wiedergefunden, wie Gnade, Hoffnung, Liebe. Und Glaube und so, und habe mich auf die Suche begeben. Und das hat dazu geführt, dass ich dann wirklich einen völlig eigenständigen Weg gegangen bin. Ich bin seit 1992 jedes Jahr in Indien gewesen und habe eigentlich über diesen anderen kulturellen Kontext mein Aufgehobensein wiedergefunden. Und dann war es sehr schwierig, dieses zurückzubringen nach Deutschland. Das ist übrigens ein Teil des Themas der Konferenz.
Können wir gleich drauf schwenken. Ja. Ja. Lass uns ruhig zur Konferenz kommen. Auf Indien kommen wir dann später nochmal zurück. Schieß mal los.
Ja, also die Erfahrung, die ich immer, wenn ich zurückkam von Indien, in Deutschland gemacht habe, war, dass bei uns Spiritualität ein Tabu ist. Ja. So, und in der indischen Kultur, also vor 20 Jahren noch, vor 30 Jahren mehr als heute, weil da gibt es ja eine galoppierende Verwestlichung. In der indischen Kultur ist Spiritualität Teil des Alltags. Absolut Teil des Alltags. Nicht? Also der Rikscha-Fahrer hat vorne sein Götterbild drin hängen und schmückt es morgens mit einer kleinen Girlande. Und es gehört sozusagen dazu und auf dem Land natürlich noch viel mehr als jetzt in den Städten, wo die Mittelschicht sich so stark entwickelt.
Meditation spielt eine große Rolle.
Ne? Meditation spielt eine Rolle. Jeder Haushalt hat seinen kleinen Puja-Platz, also seinen kleinen Andachtsplatz, das, was man bei uns noch in Bayern zum Teil hat. Also ich kam immer wieder zurück. Ich habe immer gesagt, es ist schwierig, nach Indien zu fahren, aber zurückkommen ist viel, viel schwieriger. Ich kam zurück und stellte fest, das, was ich dort erlebte und was sozusagen akzeptiert war, einfach akzeptiert war als Teil des Lebens, war bei uns tabu. Und das hat mich bedrückt. Ich habe dann versucht, sozusagen anschlussfähig zu werden. Das ist ja immer, wie werde ich anschlussfähig? Also es zu übersetzen. So. Und irgendwann hat es mir dann gedämmert, dass das mit der deutschen Geschichte zu tun hat, dass Spiritualität bei uns in Deutschland so tabuisiert ist. Und das hat mich dazu gebracht, ich habe ja mal Geschichte studiert, also mich nochmal mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und zu begreifen, dass der Nationalsozialismus das spirituelle Momentum in einem Ausmaße missbraucht hat, wie es schlimmer gar nicht sein kann. Das heißt, die Nationalsozialisten haben, also die Führungsklicken haben und die Ideologen haben spirituelles Wissen, auch mystisches Wissen, benutzt, um Menschen in ihren Bann zu ziehen. Und ich bin ja auch mit integraler Philosophie und Integralem unterwegs. Sie haben das so geschickt gemacht, dass sie die unterschiedlichen Werte Milieus abgeholt haben mit den entsprechenden Dingen, die diese Wertemilieus dann auch interessiert haben.
Also inklusive Symbolik, Hakenkreuz,
Symbole, alles. Lichtdome, Lichtfeiern, Verbrüderung, für das, die Tugenden, die ja dann später als Sekundärtugenden bezeichnet worden sind, Pflicht, Gehorsam, Leistung, Wille, Durchhalten und, die ja zum Teil in KZs, also oben als Begriffe auf Dächern aufgeschrieben waren oder Arbeit macht frei. Also die ganze spirituelle Aufladung, die Nationalsozialisten betrieben haben, um ihren Führungsanspruch gesellschaftlich durchzusetzen, ist exorbitant. Und das am allerstärksten dann bei der SS, also bei dem Orden, der dieses am stärksten verkörpern sollte. Da findet man die Verwendung von religiöser Symbolik sehr ausgeprägt. So. Und dies bedeutet, also, und am schlimmsten ist der Missbrauch der Mystik. Die Mystik ist ja inkludierend. Also alle sind sozusagen eins. Alle gehören zusammen. Alle sind Ausdruck des einen. Und unter den Nationalsozialisten wurde genau dieses mystische Gedankengut benutzt, um zu sagen, der Arya ist es und alle anderen gehören nicht dazu. Also es wurde sozusagen exkludiert und nicht inkludiert. Und dieser Missbrauch ist einfach ungeheuerlich. Und meine große Frage war dann sozusagen, wie gehen Menschen damit um, wenn ihre tiefsten Sehnsüchte nach Zugehörigkeit, nach Potenzialentfaltung, nach sinnstiftendem Tun auf ein solches mörderisches Projekt gelenkt werden. Dass sich dann 1945, die es bis dahin immer noch nicht wussten und noch nicht wissen konnten oder nicht wissen wollten, so evident gewesen ist, dass man die Augen nicht mehr davor verschließen konnte. Und für meine These ist, dass das zu einer ganz starken Abspaltung des Spirituellen geführt hat, weil das Spirituelle so missbraucht worden ist.
Das habe ich so noch nie gehört, aber das klingt sehr, sehr schlüssig.
Ja. Und es gibt verschiedene Wege, mit diesem Trauma des Nationalsozialismus umzugehen. Die einen gehen voll in den Materialismus und die Wiederaufbaugeneration musste ja entsprechend ackern und arbeiten. Die anderen gehen voll in den Kopf, also vermeiden von Fühlen. Die Dritten leugnen. Die Vierten, und das gehört eben auch dazu, gehen in ein New Age Himmels-Ich, also heben sozusagen ab, nicht mehr verantwortlich gegenüber der Gesellschaft. Ja, und hinzuschauen ist schwierig. Und die Konferenz Aussöhnen mit Deutschland, das war so der Versuch. Mhm. Also die hat den Untertitel Verantwortung, Heilung, Transformation. Also Verantwortung übernehmen, heilen, also die Wunden in dem Bewusstsein durch diesen Schatten durchzugehen. Also Heilung heißt immer durch den Schatten durchgehen, das akzeptieren. Und dann Transformation, verantwortlich dem Leben dienen. Das war die Trias.
Ja.
Und wie gesagt, das war eine große Herausforderung. Und ich habe dann ein Buch dazu geschrieben.
Da kommen wir gleich noch zu, Zita. Erzähl du mal, wie bist du darauf gekommen? Warum hattest du das Bedürfnis, dahin zu gehen?
Ja, ich mache die Sachen ja sehr intuitiv und lese mir das häufig auch gar nicht bis zum Ende durch, sondern las das, weil mir das jemand geschickt hatte und dachte, wow, ist genau mein Thema und sofort irgendwie alles gebucht und hatte nicht einen Hauch einer Idee, was mich wirklich dann erwartet. Und das hat mich aber wirklich auch sehr, sehr berührt. Also vor allen Dingen diese Szene, ich habe den Namen jetzt vergessen, von der Frau, die Therapeutin, glaube ich, heute ist und deren Vater zu der Opfer, also auf der Opferseite sozusagen war und die traf dann auf einen, der in dem Fall aus der Täterriege war und die nahm sich in den Arm, also das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen schleimig, aber das war wirklich so gut vorbereitet und das tat mir irrsinnig gut und ich komme eben aus einer Familie, wo das alles nie erwähnt wurde.
Ja.
Also es wurde nie über den Krieg gesprochen. Also ich habe alles, also auch was ich jetzt von dir gelernt habe oder in diesen 3 Jahren mitgenommen habe, war mir wirklich sehr, sehr viel sehr neu. Ich habe mich irrsinnig geschämt an vielen Stellen. Nachher auch, als wir dann in Berlin waren und diese Ost-West-Thematik, die ist ja auch eines deiner großen Themen, ich dem so näher gekommen bin, war wirklich dauernd mein Hauptgefühl, ich schäme mich einfach irrsinnig. Da muss ich nichts entschuldigen, es war, wie es war, aber so wie ich groß geworden bin, waren das alles keine Themen, als wäre es nicht da gewesen.
Ja, ja. Ich meine, Schweigen ist auch eine der Reaktionen und Schweigen ist natürlich ein Versuch, das unter den Deckel zu halten, was eben bedrohlich ist.
Ja.
Auf der Konferenz war eine Frau, deren Großvater, der Hauptangeklagte des Auschwitz-Prozesses war, also Mulka. Und das ist für mich eine Frau, die in einer geradezu beispielhaften Weise die Fähigkeit gehabt hat, durch diesen dunklen Tunnel durchzugehen und auf einer Lichtseite wieder rauszukommen. Die hat auf dieser Konferenz den Fritz Bauer, das ist derjenige, der den Auschwitz-Prozess initiiert hat, sozusagen, um die Demokratie in Deutschland zu stärken, geehrt. Das heißt, sie hat den Staatsanwalt geehrt, der ihren Großvater vor den Kadi gebracht hat. Und sie hat gleichzeitig, und das ist eine zutiefst spirituelle Aufgabe, sie hat gleichzeitig es fertiggebracht, ihren Großvater als Mensch zu lieben. Ja, denn sie ist als kleines Mädchen, war sie ganz viel bei ihrem Großvater. Das heißt, sie hat sozusagen die ersten 6 Jahre ihres Lebens ist sie in seiner Nähe gewesen und sie musste das irgendwie in sich zu einem Ausgleich bringen. Also mit anderen Worten zu sagen, er ist zutiefst schuldig geworden. Ich war stellvertretender Lagerkommandant von Auschwitz für einige Monate. Also nicht die ganze Zeit, aber immerhin. Und gleichzeitig zu sagen, und als Mensch verweigere ich dir nicht meine Liebe.
Das passt ja sehr gut zu dem, was du am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, dass in der Essenz, selbst beim dunkelsten Charakter irgendwo Liebe ist. Und das zeigt ja das Beispiel, dass der wahrscheinlich ein toller Großvater war in diesen Jahren, was heute ja sein kann. Es gibt da ja unglaubliche Geschichten. Wir haben einen ehemaligen Kollege von mir, hat eine Frau, Jennifer Tege, die, glaube ich, einen nigerianischen Vater hatte, adoptiert wurde und dann irgendwann festgestellt hat, dass ihr Großvater, Adoptivgroßvater Amon Göth war, der Massenmörder, der in Schindlers Liste beschrieben wird. Und sie war in Israel und ist, glaube ich, dort damit konfrontiert worden. Und da gibt es ja unglaublich viele Geschichten, wie quasi dieses, das war ja nicht zu Ende mit den Prozessen, sondern es hat ja Familien, da gibt es ja auch Menschen, die noch Hitler heißen, glaube ich, also es ist ja der Generationen beeinflusst. Und das, glaube ich, spielt auch eine große Rolle bei dir. Cesar, wie nennst du es immer?
Transzelluläres Wissen oder transgeneratives Wissen.
Ja, also es gibt sowas wie eine transgenerative Weitergabe von Traumata. Genau. Ne? Und also wir tragen in uns nicht nur unsere eigene Geschichte und unsere eigenen Erfahrungen, sondern natürlich die unserer Eltern, Großeltern und so weiter. Und sich dessen bewusst zu machen, ist, wenn man mit Menschen therapeutisch arbeitet oder im Coaching arbeitet, eine wichtige, wichtige Hilfe und es nicht abzuspalten und es auch nicht zu verdammen. Ja, und im Endeffekt ist immer Versöhnung der richtige Weg. Nur Versöhnung darf nicht zu früh kommen. Es gibt ein berühmtes Beispiel von, ich glaube, Koch-Kor heißt sie. Also ich muss jetzt, das ist eine von den Überlebenden der Zwillinge aus Auschwitz. Also Dr. Mengele war der Arzt, der die Zwillingsversuche in Auschwitz gemacht hat. Und ein Zwillingspärchen, da hat eine Frau überlebt, eine Jüdin. Und sie hat ihr Leben lang natürlich unter den Erfahrungen gelitten und war voller Hass auf die Deutschen und alles, was da passiert ist. Und irgendwann hat sie gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, diesem Mängel, die Macht über mich zu nehmen, indem ich ihm verzeihe. Und ist diesen Weg dann nicht nur im stillen Kämmerchen gegangen, sondern hat es auch öffentlich gemacht und ist natürlich heftigst angefeindet worden. Aber sie ist damit innerlich frei geworden. Mhm. Nur wenn man das zu früh macht, also wenn man nicht sozusagen durch den Schatten, Schmerz. Durch den Schmerz durchgeht, dann wird es unecht. Ja.
Sag mir nochmal diese drei Schritte. Also verstehen, du hast gesagt, vorhin, was war der zweite nochmal? Verstehen, zwischen verstehen und vergeben war...
Wir haben die Konferenz genannt Verantwortung, Heilung, Transformation.
Ah ja, so.
Und Transformation heißt für mich, dass ich aus der Erfahrung und aus dem Annehmen dieses Schmerzes lerne, verantwortlich in der Gegenwart weiterzugehen. Und in dem Buch, das ich dann dazu geschrieben habe, das Buch heißt Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen. Genau. Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen.
Das kommt selbstverständlich auf unsere Buchtippliste.
Wirklich tolles Buch.
Ja, da habe ich dann insgesamt, glaube ich, 9 unterschiedliche Personen porträtiert, die aus meiner Sicht das beispielhaft machen.
Magst du 1, 2, 3 Beispiele nennen?
Ich nehme mal ein Beispiel, eine Frau, die leider verstorben ist, Margaret Kennedy, die hat, das ist die große Frau der Alternativwährung und der Regionalwährung, die hat irgendwann begriffen, dass unser Finanzsystem, so wie es jetzt funktioniert, äußerst schädlich ist und dass es dringend notwendig ist, dass man ein Komplementär- oder ein Alternativwährungssysteme einführt und hat sich dafür wirklich also hochkarätig eingesetzt. Ein anderes Beispiel aus dem spirituellen Raum, das ist der Thomas Hübel. Thomas Hübel ist ein spiritueller Lehrer, der eine sehr weite Audience heute hat, also auch in den USA, der intensive Traumaarbeit macht. Der sagt, also wenn das Bewusstsein sich weiterentwickeln soll, dann brauchen wir eine Möglichkeit, mit traumatischen Erfahrungen angemessen umzugehen. Und dieses macht er nicht nur Israel-Deutschland, sondern er ist auch mit einer Jüdin verheiratet, sondern er macht es auch jetzt gerade in diesem Jahr, und da, wo ich dann auch war, mit Ost-West-Thematik, also Ostdeutschland, Westdeutschland. Das wären zwei Beispiele.
Sehr schön, ja. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Coaching-Programm, den 3 Jahren, die CISA gemacht hat, die ich so vom Spielfeldrand beobachtet habe. Einmal hattet ihr mir angeboten, mich einzuwechseln aufs Spielfeld, was ich dann durch Verpflichtung mir leider selber genommen habe. Dort in diesem Programm spielt ja dieses Thema Versöhnung auch eine Rolle. Und ihr hattet ja eigentlich eine Israel-Reise geplant, die dann aus bestimmten Gründen nach Berlin verlegt wurde. Vielleicht erzählt ihr noch ein bisschen davon, was das in der Ausbildung für eine Rolle gespielt hat, was da so die Inhalte waren.
Also diese Ausbildung arbeitet natürlich mit ein paar zentralen Konzepten. Und eines davon ist das sogenannte LaSalle-Institutsmodell. Das unterscheidet zwischen der Mikro-, der Meso- und der Makroebene. Also die Mikroebene, das wäre das, was wir hier gerade haben, ja? Auf der Beziehungsebene, die Mesoebene wäre organisatorisch, die Makroebene geht bis hinein in unseren Platz im Kosmos. So. Und man lernt zu erkennen, dass diese 3 Ebenen zusammengehören. Ja? Also was wir hier tun, hat Auswirkungen nicht nur hier in unserem kleinen Kreis, sondern natürlich, das ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und der Kreise zieht. Das Zweite ist, dass dieses Modell davon ausgeht, dass es 3 unterschiedliche also mindestens 3 unterschiedliche Intelligenzen gibt, die mentale, die emotionale und die spirituelle. Und auch damit sollte man so umgehen können, dass man sie alle 3 jeweils nutzt. Also nicht nur logisch, sondern wir haben hier auch einen Beziehungsraum. Also wir 3, wie wir hier sitzen, haben einen Beziehungsraum und wir kreieren sogar einen Hörer. Ja, also so. Und das Spirituelle natürlich, aus welchem Geist sind wir hier eigentlich unterwegs? Also, so, wes Geistes Kind sind wir? Und das Dritte ist, dass es 3 Ebenen des Handelns gibt. Moment, was habe ich jetzt gesagt? Die 3 Intelligenzen, die 3 Ebenen des Handelns. Mhm. Und das Dritte ist, jeder von uns ist einzigartig. Das wissen wir vom Blut und vom Daumen. Jeder von uns ist einzigartig, jeder von uns ist verschieden. Und aber aus der spirituellen Sicht, wir sind eben auch alle Ausdruck des einen. So, mit diesen unterschiedlichen Elementen gehen wir um. Und das erste Jahr steht unter der Mikroebene, und das zweite Jahr unter der Mesoebene und das dritte Jahr unter der Makroebene. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen nach Jerusalem, weil dort kriegt man mit, wie diese 3 Ebenen so ineinander wirken, dass die Gespräche am Esstisch weltpolitische Bedeutung haben. Das haben wir viele Male gemacht. In diesem einen Fall haben wir es abgesagt. Gründe brauchen wir jetzt hier nicht zu benennen. Aber was man lernen kann, und wir haben es dann in Berlin gemacht und wir werden es auch in Zukunft bei dem nächsten Jahrgang in Berlin machen, also den Anfang des 3. Jahres, weil diese Dimension auch dort sehr deutlich geworden ist. Ich nehme an, du stimmst zu.
Da stimme ich zu.
Ja. Und es ist ein Unterschied, ob wir das erfahren oder ob wir es kognitiv hören. So, und erfahren heißt, dass man sich in Situationen hineinbegibt, in denen man neue Erfahrungen macht. Also so zum Beispiel seid ihr unterwegs gewesen dann in Berlin und habt Vertreter der 3 Religionen finden müssen, Christen, Juden und Muslime, und euch mit ihnen unterhalten müssen, eigenständig, auf eigene Kappe, und dann das wieder zurückbringen und das dann in der Gruppe austragen. Oder wir sind an Orte gegangen, den Widerstand, genauso wie Holocaust Sachsenhausen. Wir sind nach Klein-Istanbul gegangen, also die türkische Community in Berlin. So, also mit anderen Worten, der Horizont wird so ausgeweitet, dass man nicht mehr einfach sagen kann, das ist richtig, das ist falsch, das gehört zu uns und das gehört nicht zu uns. Sondern, dass man lernt, mit diesen Konflikten angemessener umzugehen.
Ja, und viel mehr zu wissen.
Ja.
Einfach. Also, was ich schon sagte, Da habe ich 50 Jahre für gebraucht oder 49.
Ja.
Und das, was ich in der Woche in Berlin gelernt habe, habe ich in den 49 Jahren davor nicht gelernt.
Wir können das jetzt nicht in der ganzen Breite, wir gehen schon auf scharf die Stunde zu, das Programm noch weiter ausweiten. Aber was ich so mit erlebt habe, ist eben, dass du einen völlig anderen Zugang auch zum Vermittlung von Wissen und zum Lernen hast. Das hat man in dem Beispiel gerade auch gut verstanden. Und uns interessiert eigentlich noch die Frage, wie sich für dich über deine Karriere jetzt und dein Leben das Thema Lernen und Arbeit eigentlich verändert hat, was du für Veränderungen gespürt hast, auf was du selber vielleicht geändert hast. Ich kann mir vorstellen, dass so unterschiedliche Themen wie Buchschreiben, eine Konferenz organisieren, international das zu machen, ein dreijähriges Coaching-Programm, oder nicht nur eins, sondern parallel zu machen, das sind ja völlig unterschiedliche Zustände der Arbeit, die ja mit einem typischen Hochschullehrer nicht unbedingt, wobei der schreibt auch Bücher. Also wie versetzt du dich in unterschiedliche Stati, wie hat sich das verändert? Also ein bisschen wie arbeitest du? Ganz platt.
Also dieses Work is Love in Action, finde ich, ist schon ein richtig, richtig gutes Motto und mehr als nur ein Motto. Ich arbeite gerne. Ich tummel mich gerne in unterschiedlichen Kontexten. Ich erprobe mich gerne.
Darf ich auch noch eine Sache dazu nennen, weil ich das auch wirklich so spannend finde, diese Großgruppenaufstellung.
Ah ja. Oh ja.
Da kannst du auch noch mal zwei Sätze zu sagen, weil das ist wirklich special.
Das sind jetzt drei Fragen in einer. Wir versuchen es mal damit abzuarbeiten.
Barbara kann das.
Also wenn eine Herausforderung kommt, wenn ich das Gefühl habe, da ruft mich etwas wirklich, dann folge ich dem. Nun bin ich ja nicht mehr die Jüngste und von daher habe ich auch sukzessive Dinge reduziert. Ich habe häufig Dinge angefangen, einen Impuls gesetzt und dann es verlassen. Dann das nächste angefangen, einen Impuls gesetzt und dann es verlassen. Und das, worauf du jetzt anspielst, das sind also die Großgruppenverfahren. Da habe ich jetzt in der Tat in den letzten Jahren ein paar gemacht. Das war für mich schon ein sehr großer Schritt. Also ich habe zweimal in Ungarn eine europäische integrale Konferenz mit gehostet, also als Co-Host, und ein Großgruppenverfahren mitgeleitet, wobei der Hauptleiter ist jemand anders gewesen, das ist also Ben Zeganti, wo mehrere hundert Leute kollektive Themen als Großgruppe durchgespielt haben. Und klar, da gab es einen kleinen engeren Kreis, der in diesem Großgruppenverfahren, aber dann irgendwann wurde es geöffnet und dann waren dann so 200, 300 Leute im Feld. Und das ist dann schon eine ziemlich, ziemlich aufregende Sache. Und das war eine der großen Herausforderungen der letzten Jahre. Aber ich habe auch eine Konferenz mit organisiert, die hieß Mut zum Fühlen. Mhm. Mut zum Fühlen in Deutschland, eben auf dem Hintergrund dessen, was wir gerade vorhin gesagt haben. Und dass das Fühlen und die Spiritualität in unserem Land doch sehr beschädigt sind.
Ja.
Und mehr Raum wieder bekommen sollen.
Dürfen. Ja, und eine Kultivierung auch natürlich des Fühlens. Also die Hasskultur ist ja auch ist Emotion. Die wollen wir ja nun nicht, sondern wir wollen eine Kultivierung unseres Gefühlslebens.
Ja. Ja. Wir fragen unsere Gäste so kurz vor Ende des Gesprächs immer zwei Fragen. Eine stellt Cisa, eine stelle ich. Die erste, was hat dich so auf deinem Weg inspiriert? Und wir nehmen häufig das Thema Buch, weil viele Menschen Inspiration durch Bücher bekommen. Einige sagen, nee, ich kriege die nur durch Gespräche oder durch Podcasts, aber bei dir gehe ich davon aus, dass du sehr belesen bist. Was hat dich inspiriert auf deinem Lebensweg?
Also es gibt ein Buch, das ich bis heute immer wieder zitiere. Das ist Horst Eberhard Richter, Der Gotteskomplex. Ein Buch, in dem er die Ohnmachts-Allmachtsspaltung darstellt und die ja total unangemessen ist. Also weder sind wir allmächtig, noch sind wir ohnmächtig. Gerade die Ohnmächtigen haben eine große Macht und das gehört zu einem meiner Lieblingsthemen, die Macht der Ohnmächtigen bewusst werden zu lassen. So. Und dieses Buch ist für meine Begriffe eine ganz ausgezeichnete Analyse. Dann gibt es ein Buch von der Reanne Eisler, Kelch und Schwert. Das, wenn man so will, eine Antwort ist auf diese Allmachts-Ohnmachtsspaltung, die nämlich zeigt, dass wir von einer dominatorischen, also einer einer durch Dominanz, durch Herrschaft geprägten Kultur den Weg finden müssen zu einer partnerschaftlichen Kultur. In dem Zusammenhang ist auch der Chuck Spezzano mit seiner Psychology of Vision, der sagt, also in dem Modell von Abhängigkeit zu Unabhängigkeit, also wir Menschen werden abhängig geboren, wir sind angewiesen und irgendwann wollen wir in die Unabhängigkeit. Und wenn wir in der Unabhängigkeit hängen bleiben, dann nennt er das die tote Zone. Und der Schritt von der toten Zone in die Partnerschaftlichkeit ist sehr, sehr schwierig. So, also.
Schön.
Das sind so ein paar,
war ein schönes Bild.
Paar Highlights.
Sisa, du hast die letzte Frage.
Ja, das ist spannend. Ich weiß gar nicht, welche das ist.
Das ist die, was einem jungen Menschen rätst. Ja. Wenn du magst.
Da ist sie schon.
Ja. Also, was rate ich einem jungen Menschen? Gerhard Hüther hat gesagt, wir haben das tiefe Bedürfnis nach Potenzialentfaltung und nach Zugehörigkeit. Und ich würde als Drittes sagen, und wir haben das tiefe Bedürfnis, wie Viktor Frankl gesagt hat, nach Sinn. Mhm. So. Also, was ist der Sinn meines Tuns? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür kann ich mich sinnvoll einsetzen? Und da zeigen gerade viele junge Menschen heute, dass sie Sinn finden und sich dafür einsetzen. Also es ist, ich denke, da tut sich im Moment bei vielen jungen Menschen sehr viel. Und das ist eine große, große Ermutigung in einer doch recht dunklen Zeit. Ja,
ja, passt sehr gut. Cisa ist heute im den Friday for Futures Demonstration ein bisschen im Auto hängen geblieben. Ich denke,
du Barbara abzuholen.
Auch auf Greta und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter an. Ja, ich glaube, wir stehen in einer Zeit oder auch vielleicht am Beginn einer Zeit, wo sich echt Dinge massiv verändern. Deswegen machen wir auch diesen Podcast und ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Stunde, die du uns geschenkt hast. Ich bin ganz sicher, dass wir viele Hörerinnen und Hörer damit erreichen.
Ja, vielen Dank auch.
Dankeschön.